Gestern war Gebetsabend hier in der Gemeinde und du hast aber nicht teilgenommen, weil dein Sohn Geburtstag hatte und er hat die ganze Familie mal wieder zu einem großen Fest eingeladen und du hast gedacht, okay, ich verzichte auf diesen Gebetsabend und ich gehe zum Geburtstag meines Sohnes. Und du hast einen schönen Abend erlebt, ich muss jetzt ganz kurz darunter. Und am anderen Morgen, relativ früh, klingelt dein Handy. Komisch. Ein Freund aus der Gemeindeleitung ruft an und ist ganz aufgeregt am Telefon. Und du, ja, guten Morgen, was ist los? Und er, stell dir vor, was passiert ist. Das ist unglaublich. Gestern Abend, bei diesem Gebetsabend, du warst ja nicht dabei, darum muss ich es dir jetzt vor dem Gottesdienst noch erzählen, damit du dann auch weißt, wie du mit den Leuten auch auf die Leute zugehen kannst. Das ist unglaublich. Ja, aber erzähl, was ist denn passiert? Schau, du weißt ja von Fritz mit seinem Motorradunfall vor 3 Jahren am Klausenpass und er sitzt seit daher im Rollstuhl. Und gestern Abend, mir fehlen die Worte. Ja, jetzt einfach ganz ruhig, ganz ruhig. Erzähl einfach eins nach dem anderen, was ist passiert? Also, während des Gebetsabends, wir haben da so Lieder gesungen, wie wir es immer machen, wir haben gebetet, so diese Gebetsgruppen gehabt und so, und auf einmal steht Richard auf und alle denken, was ist jetzt los? Ja, und Richard, du weißt, er ist jetzt auch nicht unbedingt so einer, der da immer sich in den Vordergrund drängt, der steht auf und sagt, hört mal, ich glaube, wir sollten für die Heilung von Fritz beten. Und dann, ja, es war allen etwas unwohl. Du kennst uns ja, wir sind jetzt nicht so die Übersprühenden und die Charismatiker, die dann immer gerade aufstehen und Halleluja schreien. Es war uns sehr mulmig und alle haben sich ein bisschen verstohlen zu Fritz geschaut. Was denkt denn der jetzt darüber? Nicht, dass da noch Verletzungen aufgehen. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Erzähl weiter. Ja, und dann haben wir halt Fritz gefragt, du, wie siehst du das? Wie ist das für dich? Sollen wir für dich beten? Für deine Heilung? Also ist das etwas, was du dir vorstellen kannst? Und dann hat Fritz gesagt, ja, wenn ihr meint, dann macht's halt. Gut, wir haben dann allen Mut zusammengenommen und sind um ihn herum gestanden, einige haben sich niedergekniet, andere sind da gestanden oder gesessen und wir haben angefangen zu beten und natürlich alle schön brav die Augen zugehabt, ich auch. Und dann habe ich gedacht, jetzt nimmt es mich doch wunder und dann habe ich so die Augen aufgemacht und sehe, wie der Fritz da aus dem Rollstuhl aufsteht. Zuerst ein bisschen zittrig und dann steht der da. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, der ist aufgestanden. Du verarschst mich jetzt. Das glaube ich nicht. Ist heute der 1. April? Nein, ich sag's dir ja, ich war selber, ich bin immer noch platt. Ich weiß nicht, das ist der Wahnsinn. Du warst nicht dabei. Du hast das nicht miterlebt. Gerne hättest du es doch einmal erlebt. So richtig Jesus in Echtzeit am Werk zu sehen. In Echtzeit, nicht vom Hörensagen, nicht was in Afrika oder in Amerika passiert oder vielleicht in Zürich. Du hättest es so gerne mal selber erlebt. Und jetzt, wo es in deiner Gemeinde passiert, dass Gott so ein Wunder tut, warst du nicht dabei. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt so geht. Das 2 auf dem Rücken. Ja, ausgerechnet ich mal wieder nicht dabei. Schon immer fühle ich mich so ein bisschen als der da die zweite Geige spielt. Was was soll das, Jesus? Wieso darf ich das nicht erleben? Ich kann mir gut vorstellen, dass es Thomas, um den es geht in unserer heutigen Predigt, sich so gefühlt hat. Thomas, ein Jünger Jesu, war nicht dabei. Zunächst einmal, wer ist Thomas? Ich weiß nicht, wie gut ihr diese Geschichte kennt von Thomas. Ich möchte mit euch diese Geschichte ein bisschen betrachten. Übrigens Johannes 20, Vers 24 bis 29. Wir lernen da einen Mann kennen, den wir nicht so gut kennen. Vers 24. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Wer bitte schön ist Thomas? Heißt jemand von euch Thomas? Haben wir keinen Thomas unter uns? Schade. Aber gut. Was wissen wir bis heute von Thomas? Allein aus diesem Vers erfahren wir zwei Sachen, die interessant sind. Thomas hatte den Beinamen Didymus. In einigen Bibeln steht Didymus, in anderen Bibelübersetzungen steht Zwilling. Didymus ist aramäisch und bedeutet übersetzt Zwilling. Und darum steht es in manchen Übersetzungen so. Oft wurden ihr Namen, wenn sie öfters vorkamen, und offensichtlich ist das bei Thomas der Fall gewesen, mit einem Beinamen versehen. Leute, die einen Allerweltsnamen haben, damit man weiß, welcher der jetzt gemeint ist, die hatten dann einen Beinamen. Das kennt ihr wahrscheinlich hier auch. Wir haben ein paar hundert Meter von uns entfernt, wo ich aufgewachsen bin, war der Waldhof. Der Vater hieß Hans und der Sohn hieß Hans. Also wenn man jetzt vom Hans im Waldhof geredet hat, dann war nicht klar, wer ist gemeint. Aber klar, der Vater war der Hans und der Sohn war der Hansli. Und selbst als er noch 30 Jahre alt war, war das der Hansli im Waldhof. Also man hat sogar zwei Attribute zuweisen müssen, damit klar war, wer gemeint ist. Weil es hat ja mehrere Hans bei uns im Dorf gegeben. Also fast alle haben Hans geheißen. Nein, das ist jetzt etwas übertrieben, aber ja, da muss man schon klären, wer ist das? Und bei Thomas war das offenbar so, der Begriff Zwilling war offensichtlich bei ihm ein Alleinstellungsmerkmal. Thomas, der Zwilling. Von seinem Zwillingsbruder oder vielleicht auch von seiner Zwillingsschwester wissen wir allerdings nichts mehr. Wir wissen nur, dass er der Zwilling war. Ich kann mir vorstellen, aufgrund von dieser Tatsache, dass er als Zweiter zur Welt kam. Zuerst kam der Erste. Ui, und dann kommt noch, ja, da kommt halt noch der Zwilling hinterher. Darum eben der Zwilling. Weil der Erste, der hat einen eigenen Namen und der Zweite ist dann halt eben der Zwilling. Also das Zwei auf dem Rücken. Könnt ihr mir vorstellen, dass er in seiner Familiengeschichte eher die zweite Geige gespielt hat? Vor ihm kommt einer, der hat das Erstgeburtsrecht. Zumindest, also wenn sie jetzt die Ersten waren, die von dieser Familie auf die Welt gekommen waren. Vielleicht war da vorher nochmal jemand. Aber er war nicht der Erste. Er war immer mindestens der Zweite. Er war nur der Zwilling. Übrigens, der Name Thomas heißt auf Deutsch übersetzt auch Zwilling. Also der hatte wirklich das Zwei auf dem Rücken. Ich weiß, es sind starke Vermutungen, die ich da anstelle. Ich wage es, diese zu äußern, weil ich meine, man darf das. Das widerspricht nicht dem gesamtbiblischen Zeugnis und es hilft uns, das Verhalten des Thomas zu verstehen. Und es hilft uns auch, uns selber ein Stück weit auch da hinein zu versetzen und dann vielleicht auch auf uns zu adaptieren. Was wissen wir sonst noch von ihm? Er war einer der zwölf. Wow! Also das ist jetzt doch schon was. Er war nicht einer der 70 oder der 500, nein, er war einer der 12. Er war einer aus dem engsten Kreis. Jesus hat ja so, seine Mission war, 12 Leute ganz eng mit sich zu nehmen. Und die sollten dann verteilen und die wieder verteilen und wieder verteilen. Aber er hat mit diesen 12 Männern angefangen. Und da war so einer mit dem 2 auf dem Rücken dabei. Er war einer der 12. Er gehört zum engsten Kreis, aber auch jetzt wieder bei der Aufzählung der 12 Apostel. Wem wäre da der Thomas noch in den Sinn gekommen? Man kennt den Johannes, man kennt den Petrus, man kennt vielleicht den Andreas. Ja, und irgendwann, wer war da noch? Weiß nicht, wie es euch da geht, aber ja. Genau. Es gibt da ein paar, über die wird mehr berichtet als über Thomas. Und er wird auch wirklich so in der Aufzählung, er kommt einfach da unter ferner Liefen, ist da auch noch der Thomas. Es gibt 2 andere Geschichten zu Thomas, die ich später streifen werde. Aber ich möchte jetzt zunächst einmal die aktuelle Situation, in der dieser Text spielt, euch vor Augen malen. Die Jünger Jesu, die hatten gerade die Enttäuschung ihres Lebens schlechthin hinter sich. Sie waren berufen von einem Rabbi. Sie haben die Überzeugung bekommen, die ist gewachsen, jetzt bricht eine neue Weltzeit an. Der Messias, auf den das Volk Israel seit Jahrtausenden wartet, steht da. Wir werden wieder an die Macht kommen. Wir werden wieder auferstehen. Das Volk Gottes wird wieder auf seinen Platz gehoben. Und der Messias, der verheißene Messias Gottes, steht da und wird uns zum Sieg führen. Und jetzt das. Statt zum Sieg zu führen, wird der jämmerlich ans Kreuz genagelt. Als Verbrecher. Und die ganze Vorstellung und alles, was in den Jüngern war, ist zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Die waren am Boden zerstört. Die Jünger wussten nicht mehr ein und aus. Die hatten Schiss, die hatten Angst. Die wussten nicht mehr, was tun. Sie gingen fischen. Sie taten einfach irgendwas. Und sie hatten eine immense Leere in sich. Da war nichts mehr, da war kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Nur noch Leere, Enttäuschung, Verzweiflung und dazu noch die Angst. Weil wenn die Römer ihren Meister hinrichten, dann wird das wahrscheinlich jetzt so weitergehen. Die haben sich eingeschlossen in einen Raum, die hatten Angst, die haben gebetet, die hatten Furcht. Und in diesem zugesperrten Raum drin, auf einmal steht Jesus da. Wie ist er reingekommen? Wir wissen es nicht. Es steht nicht. Aber er war da. Und er war da und sagt zu den Jüngern, die einfach nur Schiss noch hatten und nichts mehr sonst, sagt: Shalom, Friede mit euch. Und er holt sie aus diesem Down herauf und macht ihnen Mut und sagt: Schaut, ich habe euch vieles gesagt. Ihr habt vieles nicht verstanden. Aber ihr glaubt, ihr werdet jetzt beginnen zu verstehen. Er hat noch vieles gesagt. Er hat ihnen Mut zugesprochen. Es steht nicht alles so da in der Bibel. Aber ich kann mir vorstellen, dass die paar Worte, die da wiedergegeben worden sind, die Jesus zu ihnen gesagt hat, nicht die einzigen sind. Und die Jünger, die sind wieder ermutigt, erstarkt rausgegangen. Und Thomas? Der war auf der Familienparty oder keine Ahnung, wo der war. Der war nicht dabei. Der hatte wieder das 2 auf dem Rücken. Das war die Geschichte bis jetzt. Und jetzt kommt unser Abschnitt. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich nicht glauben. Kannst du dir vorstellen, wie es Thomas zumute gewesen ist? 3 Jahre ist er mit Jesus zusammen gewesen. Und jetzt, wo Jesus angeblich auferstanden ist und wo er sich angeblich den Jüngern gezeigt hat, beweisen konnte ihm das ja niemand, es hat noch kein Handy gegeben damals und war ja auch niemand rein und rausgegangen, man hat es ihm nur erzählt. Da war er nicht dabei. Verpasst, enttäuscht, habe ich es wieder mal nicht verdient, dabei zu sein. Das 2 auf dem Rücken. Wie können wir die Reaktion des Thomas einordnen, die er da hatte? Wenn ich nicht das, das und das, dann kann ich nicht glauben. Dann kann ich nicht glauben. Kennst du den Ausdruck der ungläubige Thomas? Ich glaube, der ist immer noch relativ bekannt. Dieser Ausdruck kommt von hier, von dieser Stelle. Und dieser Ausdruck wird bis heute als Synonym für Leute verwendet, die an einer Sache zweifeln, die für andere völlig objektiv ist. Der ungläubige Thomas. Naja, der braucht wieder einen extra Beweis. Er hat seinen Übernamen von dieser Stelle. Aber ich finde es nicht in Ordnung, ihn so zu nennen. Also wenn jetzt du der Thomas wärst, der hier sitzt, dann hätte ich dir jetzt das auf den Kopf zugesagt. Vielleicht sitzt du ja da im Livestream und heißt Thomas. Du bist nicht der Zweifler. Thomas ist nämlich viel mehr, er ist ein aufrichtiger Mensch. Vielleicht etwas wortkarg, aber aufrichtig. Treu, tapfer, offen, lernbereit. Das sind so Begriffe, die ich in einem Kommentar gelesen habe. Und ich finde, die treffen zu. Thomas der Aufrichtige, das wäre ein treffender Name. Also ich würde vorschlagen, ab heute nennen wir den Thomas aufrichtig. Wie gut kennen wir ihn wirklich? Ich habe eingangs schon einen Teil seiner möglichen Lebensgeschichte aufgerollt. In der Bibel können wir leider nicht sehr viel von ihm lesen. Aber das, was wir darin lesen können, muss unser Bild, wenn wir nur den ungläubigen Thomas vor uns haben, verändern. Außer den bereits erwähnten Aufzählungen in den Evangelien kommt er nur noch im Johannesevangelium vor, insgesamt an 3 Stellen. Unsere ist die 3. Die ersten 2 Stellen, Kapitel 11, Vers 16. An diesem Ort, ihr könnt diese Stellen dann zu Hause gerne mal auch noch nachlesen, da sagt er: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Er redet so ein Zweifler, redet so ein Ungläubiger. Es geht hier darum, Jesus wollte zurück nach Judäa und alle hatten Angst. Weil dort wäre Jesus beinahe gesteinigt worden. Und jetzt will er wieder da zurück, wo er beinahe gesteinigt worden ist. Und alle hatten Angst. Aber Thomas hält die Fahne hoch und sagt: Lasst uns mit ihm gehen, egal was auf uns zukommt. Der hatte einen Heldenmut. Also, die 2. Stelle, Kapitel 14, Vers 5. Da hat er gesagt: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Ja, das war eine peinliche Situation. Jesus hat da gesagt, Entschuldigung, ich muss blättern. Jesus hat da gesagt, dass die Jünger den Weg, den er geht, ja kennen. So, er hat das so selbstverständlich vorausgesetzt. Und die Jünger, peinliches Schweigen. Moment, was? Was für ein Weg? Was meint er jetzt wieder? Jesus hat immer mal wieder so in Rätseln geredet und niemand hat gewagt, das jetzt anzusprechen. Es war allen ein bisschen peinlich. Und dann kommt Thomas und sagt: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Hier ist deutlich, er ist mutig. Der spricht die Sachen an. Und manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man so dumme Fragen stellt, weil oft ist es so, dass man eben dann der Einzige ist und alle anderen sind froh, dass jemand diese Frage gestellt hat. Manchmal hat man dann den Eindruck, ja, ich habe auch das Zwei auf dem Rücken, dass ich diese Frage stelle. Aber aus meiner eigenen Erfahrung darf ich euch sagen, es ist öfters hilfreich, als dass es peinlich ist. Und wenn es mal peinlich ist, dann ist es doch auch egal. Davon hängt die Ewigkeit nicht ab. Lasst uns Fragen stellen, weil Antworten helfen uns weiter. Aber eine ungestellte Frage bleibt unbeantwortet. Außer jemand anders hat den Mut, diese Frage zu stellen. Ja, danke Thomas. Der hat das gemacht. Er hatte den Mut, diese peinliche Frage zu stellen. Und Jesus hat daraufhin übrigens ganz, lest das mal nach, ganz wichtige Aussagen gemacht. Ich weiß nicht, ob er die sonst gemacht hätte. Ich bin froh, dass die in der Bibel stehen. Gut, wir sind jetzt bei der dritten Stelle, in der Thomas uns begegnet. Und hier geht es um etwas ganz Zentrales, es geht um den Glauben. Thomas ist sich bewusst, wenn das stimmt, was meine Freunde hier sagen, dann ist das von enormer Tragweite. Da brauche ich eine innere Festigkeit. Da muss mein Herz fest sein. Damit ich, weil die Auswirkungen, die sind wahnsinnig, die sind unfassbar, für mich noch unvorstellbar. Wenn das wirklich so ist, dann wäre ich jetzt einer von den 12 und dann hat er sich vielleicht begonnen zu erinnern, was Jesus alles gesagt hat und hat es begonnen einzuordnen, hat vielleicht zu verstehen begonnen, hat gesagt, also da brauche ich jetzt was Handfestes. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Vielleicht steht in eurer Bibel, werde ich's nicht glauben. Oder einfach, glaube ich nicht. Es sind verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, die alle legitim sind. Der griechische Urtext lässt das zu und wahrscheinlich ist es auch situativ gut, das eine oder das andere zu verstehen. Vielleicht sitzt du nämlich hier und sagst, wenn ich keinen eindeutigen Beweis davon habe, dass es Jesus wirklich gibt, dass er wirklich Gott ist, dann werde ich nicht glauben. Vielleicht sitzt du aber auch hier und hast massive Enttäuschungen erlebt. Hast Enttäuschungen erlebt, die dir den Glauben schwer machen. Und du sagst, ich kann nicht glauben. Bei Thomas kann ich mir wirklich beides vorstellen. Ich habe auch versucht, ein bisschen seine Persönlichkeit zu charakterisieren. Aber es ist beides möglich. Und das ist das Schöne an der Bibel. Jesus nimmt dich ernst. In deiner Phase, in der du stehst. Er nimmt dich ernst. Er geht auf deinen Erkenntnishorizont ein. Wir sehen das nämlich in der folgenden Episode, wie er das mit Thomas gemacht hat und die uns zeigt, wie ernst er Thomas nimmt. Wir folgen den Text einen weiteren Schritt und kommen zu der entscheidenden Begegnung. Vers 26. Und nach 8 Tagen, übrigens ein antiker Begriff, den man manchmal im Land draußen noch hört, 8 Tage ab heute wäre der nächste Sonntag, die Zählweise zählt den heutigen Tag mit ein, darum nach 8 Tagen, also das wäre dann in einer Woche, eine Woche später. Thomas hat also eine Woche Spannung ausgehalten, ist auch nicht ohne. Nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Nochmals eine Beobachtung. Wenn du in Zweifel stehst, vielleicht sitzt du jetzt auch zu Hause und denkst, mit meinen Zweifeln komme ich nicht mehr in diese Gemeinde. Thomas hatte Zweifel in dem Moment. Thomas ging es nicht gut. Aber er hat die Gemeinde und die Gemeinschaft der Freunde und der Glaubensgenossen nicht verlassen. Manchmal ist es einfach hilfreich, auch wenn man am Boden ist, auch wenn der Glaube nur noch so klein ist, dass man ihn nicht mehr sieht, einfach in der Gemeinschaft zu bleiben. Freunde, die einem dann helfen. Thomas hat das so gemacht. Das hat mich erstaunt, weil mit dieser Enttäuschung im Hintergrund braucht es enorm viel, um dann doch noch dabei zu bleiben. Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach: Mein Herr und mein Gott. Das ist eine geballte Ladung in diesen drei Versen, 26 bis 28. Jesus kommt wieder, ein Sonntag später. Und wieder, die Türen sind verschlossen. Bumm, da steht er da. Niemand hat gemerkt, wie er reingekommen ist. Niemand konnte das filmen. Oder einfach steht er auf einmal da. Und Jesus steht da mit seinem Friedensgruß, Shalom. Friede mit euch. Und dann wendet er sich nicht wie am Sonntag vorher an alle, sondern er geht auf Thomas zu. Thomas, er sagt das vielleicht nicht so, vielleicht schon: Heute bin ich wegen dir gekommen. Der Wahnsinn. Der, der das Zwei auf dem Rücken hatte, ist jetzt auf einmal der Angesprochene. Ich habe gemerkt, ihr habt so eine Predigtserie. Ich habe gedacht, ich bringe das jetzt auch noch rein. Ausgewählt. Ja, Jesus kommt jetzt in diese Situation hinein. Auch in diese wirklich schlechte Verfassung des Thomas und spricht ihn persönlich an. Jesus weiß ganz genau, was Thomas vorher gesagt hat. Er hat das ja gehört. Er ist Gott. Er hat gehört, was Thomas gesagt hat. Und diese Stelle, die berührt mich immer wieder sehr. Sie zeigt, dass Jesus Thomas wirklich zutiefst kennt und ganz genau weiß, was dieser jetzt braucht. Und das darfst du auf dich übertragen. Jesus kennt dich. Er weiß, was du letzte Woche gesagt hast. Und ich sage das jetzt nicht mit dem Drohfinger, sondern ich sage das wirklich, das ist Barmherzigkeit. Er weiß, was dein Herz gesagt hat letzte Woche oder die letzten Wochen oder die letzten Jahre, was da noch ganz tief begraben ist in deinem Herzen, was du vielleicht noch nicht aufgearbeitet hast, was du noch nicht vor Jesus ausgebreitet hast und mit ihm bearbeiten konntest. Er weiß das. Und dein Erkenntnishorizont ist für ihn der Maßstab, dir zu begegnen. Ich finde das berührt mich jedes Mal wieder neu. Und er wusste um den Zwiespalt des Thomas. Und das, was Jesus jetzt an dieser Stelle sagt, beantwortet wörtlich das, was Thomas gesagt hat. Ich habe euch das so ein bisschen tabellarisch aufgeführt. Thomas hat gesagt: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege, und Jesus steht vor ihm und sagt: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und Thomas hat gesagt: Und meine Hand in seine Seite lege, da wo das Loch war vom Speer, mit dem man ihn am Schluss, als er eigentlich schon tot war, noch zur Sicherheit nochmals erstochen hat. Und Thomas sagt: Meine Hand da reinlege, um zu erfahren, erspüren. Und Jesus sagt: Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Direkte Antwort. Und Thomas sagt: Kann ich nicht glauben. Und Jesus sagt und breitet ihm die Möglichkeit aus und sagt: Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus geht auf alles ein, was Thomas gefordert hat. Darf ich heute auch solche Forderungen stellen? Darf ich auch solche Bedingungen stellen und an meinen Glauben knüpfen? Darf ich Jesus so herausfordern? Wir kommen später darauf zurück. Zunächst stellen wir fest, Jesus stellt Thomas jetzt vor eine große Entscheidung. Du hast gesehen, du hast gespürt, du hast gehört. Sei nicht gläubig, sondern gläubig. Thomas steht jetzt vor einer Wegkreuzung und zwei Wege stehen ihm offen. Zwei diametral unterschiedliche Wege. Vertrauen oder Misstrauen. Jesus sagt, schau her, das sind die Tatsachen. Aber es liegt jetzt an dir zu entscheiden, welchen Weg du einschlagen willst. Thomas muss sich jetzt entscheiden. Vor dieser Entscheidung für Glaube oder Unglaube steht auch jeder von uns oder stand oder steht immer wieder eines Tages. Hast du diese Entscheidung, diese Grundsatzentscheidung schon hinter dir? Hast du dich für den Glauben entschieden oder für den Unglauben? Vielleicht würdest du dann nicht hier sitzen, wenn du dich entschieden hättest für den Unglauben. Ich weiß es nicht, ich kenne dich nicht. Vielleicht stehst du aber auch heute vor dieser Entscheidung. Vielleicht bist du auch jetzt im Livestream und denkst, okay, jetzt muss dann wohl dieser Zeitpunkt sein. Könnte gut sein. Schauen wir zu, wie es Thomas gemacht hat. Zunächst hat er gesehen und gefühlt, er hat gemerkt, nein, das sind keine Mulagen. Ich kenne das noch vom Samariterverein, da hat man so Wunden aufgetragen, aber eben da, wie es man daran gezerrt hat, dann hat man gemerkt, das ist nur Bluff, das ist Fake. Gut, nein, Thomas hat gemerkt, das ist echt. Dann hat er sich an seine eigenen Worte erinnert. Alles ist beantwortet. Und in diese Waagschale tut er als drittes noch das, was er sieht. Er tut rein, Jesus spricht mich nicht unter ferner Liefen an, als einer von vielen, sondern er spricht jetzt mich persönlich an. Jesus hat den Freund und Jünger persönlich angeschaut, angesprochen und anerkannt. Jesus steht echt als Auferstandener vor Thomas. Und jetzt weiß Thomas, dass es stimmt. Es stimmt, was ihm die Jünger berichtet hatten. Es stimmt, dass Jesus auferstanden ist. Selbst er, der es verpasst hat, der sich vielleicht sogar beiseite gestellt gefühlt hat, der das Zwei auf dem Rücken wieder ganz tief eingraviert gefühlt hat, darf es jetzt erleben. Ja, Jesus ist auferstanden. Ja, die Berufung gilt auch ihm. Aber er steht immer noch vor dieser Wegkreuzung. Wir sind also immer noch im Vers 27. Der Beweis ist erbracht. Thomas, lässt du dich darauf ein? Wie sieht dieser Glaube aus? Er hat sich entschieden. Thomas hat sich entschieden und sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist übrigens eines der kürzesten Glaubensbekenntnisse, die es überhaupt gibt in der Bibel. Mein Herr und mein Gott. Thomas steht nicht hier und sagt, Herr und Gott. Hätte er auch sagen können, wäre noch kürzer gewesen. Aber da fehlt etwas Entscheidendes. Er hat das für sich selber in Anspruch genommen. Mein Herr und mein Gott. Jesus ist nicht nur irgendein Herr und irgendein Gott von irgendwelchen dahergelaufen, sondern Jesus ist mein Herr und mein Gott. Und damit wird aus dem ungläubigen Thomas der gläubige Thomas. Wir haben nun Thomas als aufrichtigen, mutigen, treuen, offenen und lernbereiten Mann kennengelernt. Aber kannst du sein Bekenntnis aus dieser Geschichte auch zu deinem Bekenntnis machen? Ist Jesus dein Herr und dein Gott? Ich habe hier zwei Paar Schuhe mitgebracht und möchte euch anbieten, die nicht anzuziehen nachher. Sie meinen, ich brauche die noch. Aber das soll so ein Sinnbild sein. Diese Schuhe stehen für deinen Lebensweg. Und mit diesen Schuhen verbunden ist die Frage, welche Schuhe ziehst du an? Ziehst du die Schuhe des Thomas an? Vertrauen und Glauben? Oder ziehst du andere Schuhe an? Ich habe da jetzt keine Begriffe hingemacht. Übrigens die Qualität der Schuhe, die da stehen, spielen keine Rolle. Ich habe da einfach zwei von meinen Schuhen mitgenommen. Das müsst ihr jetzt da nicht auslegen und ausdeuten. Welche Schuhe ziehst du an? Thomas hatte einen massiven Vorteil uns gegenüber. Jesus hat sich ihm gezeigt. Du glaubst, weil du mich gesehen hast, hat Jesus gesagt. Aber lieber Thomas, das ist eine Ausnahme. Kurze Zwischenfrage, hat jemand von euch Jesus gesehen? Vielleicht so, ich würde gerne nachher mit dir reden. Niemand? Niemand von euch hat Jesus persönlich gesehen? Gut, das hat Jesus auch so vorausgesagt. Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Nach dir, Thomas, werden Millionen von Menschen das gleiche Bekenntnis aussprechen, wie du es jetzt getan hast, aber sie tun das, obwohl sie mich nicht gesehen haben. Und ich, Jesus, wollte diesen Millionen mit deiner Geschichte, die du jetzt erlebt hast, zeigen, wie ernst ich jeden und jede von ihnen nehme. Und jetzt nimmt Jesus Thomas so an die Hand und zeigt ihm auf dieser Welt und auf dieser Weltgeschichte all diese Menschen. Und dann kommt er mit Thomas hierher nach Niederurnen und zeigt da in die Runde und sagt, schau mal, all diese Leute haben mich nicht gesehen und glauben doch. Und dann geht er nach St. Gallen in die Gemeinde, in der ich zu Hause bin und zeigt da diese Leute und sagt, schau mal Thomas, die haben mich auch nicht gesehen. All die Millionen Menschen auf dieser Welt, die haben mich nicht gesehen und glauben doch, die glauben. Ich habe diese Sätze jetzt Jesus in den Mund gelegt, aber ich wollte damit einfach ein bisschen so den Zusammenhang deutlich machen und auch das, was Jesus wirklich im Zusammenhang gemeint hat. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und damit bist du gemeint. Selig bist du, wenn du glaubst. Glückselig bist du. Das ist eine Gratulation, ein Zuspruch. Das ist einfach gewaltig. Wir dürfen glauben, obwohl wir nicht sehen. Die Tatsache, dass der aufrichtige Thomas Jesus gesehen hat und seine Wunden berührt und gesehen hat, sind so wie ein beispielhaftes Erlebnis, das wir so miterleben können. Ich komme nun auf die Frage zurück, die ich vor einigen Minuten angetriggert habe. Darfst du diesen Zwiespalt in derselben Art anmelden, wie Thomas es tat? Ich habe darauf zwei Antworten. Die erste Antwort ist nein. Wir können diesen Zwiespalt nicht mehr in derselben Art anmelden, weil sich Jesus heute nicht mehr in dieser Art zeigt. Er ist in den Himmel aufgefahren. Er zeigt sich uns nicht mehr so. Die Phase ist vorbei. Wir glauben auf das Wort der Zeugen hin. Zeugen wie Thomas, ehrlich und aufrichtig. Zeugen, es gibt noch viele andere. Darum haben wir die Bibel. Aufgrund dessen dürfen wir glauben, auf dieses Wort hin. Jesus gratuliert uns, den kommenden Generationen, dir und mir. Wir sehen nicht und können doch glauben. Aber es gibt jetzt eine zweite Antwort darauf. Und die heißt, ja. Ja, ich darf das anmelden. Es ist nicht jeder Zweifel oder jede Bedingung sinnvoll. Aber ich darf. Du darfst Jesus fragen, dass er dir seine Liebe, seine Macht, seine Gnade spürbar erweist. Sehen kannst du Jesus vielleicht nicht mehr so, wie Thomas es damals tat, aber du kannst ihn möglicherweise spüren, du kannst ihn erleben. Seine Kraft ist auch jetzt, heute Morgen, ungebrochen da. Ungebrochen. Die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus aus dem Reich der Toten in die Auferstehung geführt hat. Eine Kraft, die wir uns nicht vorstellen können, ist heute da. Ich habe in meiner Jugend, bevor ich zu Jesus gefunden habe, so eine ähnliche Geschichte erlebt. Nicht so ganz massiv wie jetzt Thomas, aber ich hatte so viele Gespräche, ich war auf der Suche, ich habe vieles hinterfragt und ich war ein massiver Raucher. Ich habe in Spitzenzeiten bis zu 5 Päckli pro Tag geraucht. Das mag überraschend klingen, damals hat ein Paket 2,80 Franken gekostet. Nicht 9 Franken wie heute oder keine Ahnung, wie viel das heute kostet. Also damals war es noch eine Ausgabe, heute ist es eine Investition. Aber ich habe die Zigaretten stangenweise gekauft. Und ich habe irgendwann in diesen Diskussionen habe ich gemerkt, Moment mal, weil ich habe gewusst, ich kann nicht mehr aufhören rauchen. Ich habe gewusst, ich bin Raucher. Ich habe 3 Mal in meinem Leben aufgehört. Das erste Mal hatte ich den Eindruck, jawohl, ich habe aufgehört. Ich habe ein halbes Jahr nicht mehr geraucht. Und dann habe ich wieder angefangen. Das zweite Mal habe ich aufgehört und habe gedacht, also ehrlicherweise muss ich sagen, wahrscheinlich werde ich wieder anfangen. Aber jetzt im Moment bin ich pausierender Raucher. Und das dritte Mal wieder so richtig todesmutig gesagt, ich höre auf, habe aufgehört und irgendwann wieder gemerkt, nein, ich bin pausierender Raucher und habe wieder angefangen. Und mit diesem Eingeständnis der eigenen Ohnmacht, irgendwann habe ich gemerkt, Moment, da gibt es eine Macht außerhalb. Wenn dieser Jesus so ist, wie man mir das sagt und wie ich das versucht habe, aus der Bibel zu verstehen, dann ist das eine Kraft, die von außerhalb in mich kommen kann. Dann hat Jesus die Möglichkeit, mich vom Rauchen zu befreien. Und das war eigentlich so wie, ich habe es nicht als Bedingung gemacht. Aber das war für mich damals, in dem Moment, als ich bei mir zu Hause auf die Knie gegangen bin und Jesus mein Leben gegeben habe, das war mein zweites Gebet. Und ich habe gesagt, Jesus, und nun bitte befreie mich auch vom Rauchen. Und das ist dann wirklich passiert. Und ich bin da heute noch dankbar dafür. Ich habe noch ein Päckli von damals, so als Andenken an diese Geschichte bei mir. Also nicht immer bei mir, aber zu Hause. Und das Interessante war, ich hatte keine Lust, keinen Entzug, nichts. Das ist das, was ich euch auch sagen will. Ich will es nicht sagen, jeder, der Christ ist, darf nicht mehr rauchen. Das ist eine eigene Geschichte. Aber das ist das, was mich so bewegt an der ganzen Geschichte mit Jesus. Er ist auf meinen Erkenntnishorizont eingegangen. Und er hat in mir den Glauben gestärkt. Er hat in mir diese Grundlage gefestigt. Und solche Bedingungen dürfen wir sehr gerne stellen. Jesus liebt es, die Grundlage deines Glaubens zu festigen, dich zu ermutigen, dich erstarken zu lassen. Und wenn du auch den Eindruck hast, dass 2 ist auftätowiert auf meinem Rücken, dann ist das vielleicht Teil deines Erkenntnishorizonts. Und Jesus möchte dir darin begegnen und möchte dich darin zu sich holen. Also ja, du darfst. Ich rauche nun seit 1990 nicht mehr übrigens, also ist schon wirklich eine lange Zeit. Wie steht es nun mit dir? Was sind deine Lebensfragen? Was sind deine Enttäuschungen? Was für Gedanken prägen dich? Was bewegt dein Herz? Hier stehen diese 2 Paar Schuhe. Die einen heißen, ich gehe vertrauensvoll meinen Weg mit Jesus. Bei den anderen steht irgendwas. Welche Schuhe ziehst du an und behältst du dann auch an deinen Füßen? Ziehst du diese Schuhe an? Lässt du dich darauf ein, auf diesen Weg mit Jesus, auf dieses Vertrauen und behältst sie dann auch an? Oder wenn du sie mal irgendwann ausgezogen hast, ziehst du sie auch wieder an? Oder wählst du den anderen Weg? Denken wir zum Schluss nochmal diese ganze Geschichte durch. Jesus zeigt uns, dass er sich um Thomas kümmert. Jesus nimmt Thomas ernst, als der einen Mangel an Vertrauen hat und geht auf ihn ein, damit Thomas in dieses Vertrauen einsteigen kann. Und damit durch dieses Erlebnis des Thomas mit dem Auferstandenen viele Menschen glauben können, auch du. Glückselig dürfen sich die schätzen, die nicht sehen und doch glauben.